MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Heute schon mit der 25. Folge, also ein kleines Jubiläum für uns. Wir hatten vor ein paar Wochen ein Symposium mit dem Namen Daten statt Raten, wie Simulation und Data Analytics die Medizintechnikbranche auf ein neues Level heben. Und da die Veranstaltung so großen Anklang gefunden hat und der Bedarf und das Interesse am Thema so groß ist, dachten wir, dass das Thema Simulation auch bei uns im Podcast auf gar keinen Fall fehlen darf. Und dafür haben wir auch heute einen neuen Studiogast bei uns im Studio, Dr. Andreas Wirse, Geschäftsführer der SICOS BW GmbH. Hallo Andreas, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Julia, hallo Yvonne. Ich freue mich auch, bei der Silberausgabe dabei zu sein.
Genau, Silberausgabe, das finde ich schön. Und wie du schon erwähnt hast, auch wieder mit dabei Yvonne Glienke, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH. Hallo Yvonne, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Gerne wieder, hallo zusammen.
Wenn ich jetzt an Simulation denke, dann kommt mir sofort die Automobilbranche in den Kopf. Hier wird ja Simulation in vielen Bereichen schon seit Jahren eingesetzt, also zum Beispiel Crashverhalten oder im Bereich Umwelteinflüsse. Aber Yvonne, wenn ich dich so anschaue, du hast da noch was anderes im Kopf, oder?
Ja, also die allgemeinen Beispiele, die kennt man vielleicht tatsächlich so aus dem Alltag, Crash-Test-Dummy, dass man das eben auch simulieren kann und so. Aber wenn man jetzt dann eben in die Medizintechnik schaut, dann ist man so zuerst mal wirklich am Stocken. Ja, was kann man denn da tatsächlich simulieren? Den Körper soll man dann simulieren oder... Man fragt sich dann tatsächlich, wo fängt man da an? Und wir hatten jetzt erst kürzlich einen Besuch in Frankfurt im Universitätsklinikum und haben uns dort die Simulationsklinik auch angeschaut.
Spannend.
Ja, und das ist auch wieder ein komplett anderer Bereich, was Simulation angeht, weil da lernen Ärzte, Ärzte zu sein. Also sprich, man simuliert Patientengespräche, wie mache ich eine Erstuntersuchung, wie verhalte ich mich auch im OP, wie mache ich mich steril, also sprich, man simuliert sozusagen den Alltag eines Arztes, eines Chirurgen, damit man dann nachher, wenn man als fertiger Arzt dann wirklich auch in den OP kommt, dass man sich da eben richtig verhält. Was die dort eben auch zusätzlich hatten, die haben eben auch virtuelle Realität hinzugeführt mit VR-Brillen. Und da lernen eben die Studenten mit VR-Brillen auf dem Kopf zum Beispiel im Room of Error Fehler zu entdecken und schneller Fehler auch tatsächlich zu entdecken. Also sprich, ich komme zum Beispiel ins Patientenzimmer rein, lese die Patientenakte, alles auf dieser VR-Brille und da steht, der Patient hat eine Nussallergie. Was heißt das jetzt? Im ersten Moment denkt man, ja, nicht so schlimm im Krankenhaus, es gibt nicht so viele Nüsse. Aber dann im nächsten Moment müssen die dann den Fehler entdecken in dem Zimmer, dass ein Nussjoghurt auf dem Tablett des Patienten steht. Und für sowas muss man tatsächlich auch ein geschultes Auge haben. Und wenn ich jetzt als Arzt das erste Mal in ein Patientenzimmer in Realität reinkomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen solchen Fehler entdecke, relativ gering.
Stimmt.
Wenn ich das aber schon 100 Mal im virtuellen Raum gemacht habe, diesen Fehler zu entdecken, ist es eher wahrscheinlich, diesen Fehler zu entdecken tatsächlich. Und das Gleiche haben die dann eben in einem OP-Raum und verschiedene andere Szenarien, was Ärzte eben lernen müssen, um tatsächlich im Alltag dann die bestimmten Herausforderungen zu meistern. Fand ich super spannend, das einfach auch mal zu sehen. Und wenn man es dann tatsächlich sieht, denkt man, es sollte ja eigentlich Standard sein in eigentlich der Arztausbildung. Ja. Ist es aber tatsächlich nicht. Sondern das ist schon auch was Besonderes da in Frankfurt am Universitätsklinikum. Und deswegen haben wir dort eben auch die Professorin, das ist die Professor Dr. Miriam Rüsseler, gleich zu unserem Innovation Forum im Oktober eingeladen. Und dort wird sie uns eben auch zeigen, was sie da konkret macht und wie das passiert und was sie da eben an Erfahrungen auch mit hat und was man vielleicht auch verwenden kann, um in anderen Bereichen ähnliche Modelle aufzubauen, vielleicht auch in der Medizintechnik auch auszubauen und weiterzuentwickeln. Und hier schon mal an der Stelle sind alle herzlich eingeladen zum Innovation Forum am 19. Oktober. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also ein Beitrag ist schon mal aus dem Universitätsklinikum Frankfurt.
Sehr schön. Und Andreas, du bist ja Experte im Bereich Simulation und bringst das Wissen jetzt sozusagen in die Medizintechnik. Aber bevor du uns von deinen Erfahrungswerten in der Branche berichtest, stell dich doch einfach für die Hörer noch kurz selbst vor.
Mein Name ist Andreas Hirse, ich bin 58 Jahre alt, bin also schon eine ganze Weile unterwegs, habe Mathematik studiert und dann am Rechenzentrum der Uni Stuttgart im Bereich der Simulation promoviert, habe mich dort aber mehr mit der Visualisierung beschäftigt. Mhm. Wobei, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Simulation als solches ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Also die Simulation eines Raumes sozusagen, um Verhalten zu lernen, ist zum Beispiel was anderes als die Simulation eines Crashs, wo ich physikalische Sachverhalte simuliere, mhm, damit ich eben kein reales Auto an die Wand fahren muss. Aber alles ist an der Stelle hilfreich. Genau, und damit beschäftige ich mich tatsächlich schon seit einer ganzen Weile, wobei ich selber nicht der Experte bin, der so Simulationen durchführt, sondern ich habe eher so den Querschnitt oder den Überblick, weil ich so an der Schnittstelle sitze zwischen den Anwendern und den Forschern oder Technikern und, wie man so schön neudeutsch sagt, das richtige Mapping, also wie bringe ich die richtigen Leute zusammen? Also das ist eigentlich auch meine Aufgabe. Mhm. Ich habe Mathematik studiert und bin dann ans Rechenzentrum der Uni Stuttgart gekommen, also das kenne ich schon sehr lange. Und das Rechenzentrum hat schon historisch sehr leistungsstarke Rechner, die schon seit langem, Lothar Späth hat damit angefangen, auch für Industrie zur Verfügung gestellt, mhm, werden. Und das ist auch heute so. Der aktuelle Rechner war, als er neu war, glaube ich, auf Platz 12 der Weltrangliste. Das ist ziemlich weit, weit oben. Dann sind das Land und auch der Bund, also das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei uns und das BMBF beim Bund, geben da schon auch eine ganze Menge Geld aus. Mhm. Und der Technologietransfer spielt da eine sehr große Rolle. Und wie ich schon sagte, das geht historisch auch zurück, aber das ist mit der SIKOS dann so an der Stelle auch für den Mittelstand institutionalisiert worden. Also uns gibt es seit 2011 und ich sage immer, ich renne durchs Land und versuche, kleine mittelständische Unternehmen zu finden, die von der Technologie profitieren können, mhm, das aber noch gar nicht wissen. Also wir leisten viel Aufklärungsarbeit und wenn dann einer sagt, oh, das klingt interessant, dann versuchen wir ihm dabei zu helfen, herauszufinden, wie das für ihn passt. Und ich sag mal, auf diesem Weg sind wir dann auch nach Tuttlingen gekommen. Also ich kannte Tuttlingen auch schon vorher, aber als das Thema Medizintechnik so im Raum stand, war schon klar, dass wir da auf jeden Fall mal hin müssen und hier haben wir ja dann auch angefangen.
Wenn man sich jetzt noch nicht so richtig mit dem Thema Simulation in der Medizintechnik beschäftigt hat. In welchen Anwendungsfeldern ist denn hier Simulation überhaupt möglich?
Ich würde es an der Stelle gleich so ein bisschen fokussieren. Wir haben ja im Hintergrund, wie eben schon gesagt, den großen Rechner, mit dem man eben Simulationen und dann, das sind in der Regel physikalische Simulationen, ja, also eine Belastungssimulation zum, mhm, Beispiel oder eine Strömungssimulation durchführen. Data Analytics ist auch ein Thema, aber das ist ja heute nicht im Fokus. Und da sind es, wenn wir wieder die Analogie zum Automobilbereich ein bisschen aufnehmen, Belastungssimulation. Ein schönes Beispiel, ein Kniegelenk oder ein Hüftgelenk. Mhm. Ja, das Hüftgelenk soll ja möglichst lange halten. Es muss auch in den Knochen sozusagen eingebaut werden. Und eigentlich hat der Chirurg, der letztlich auch entscheidet und das Ganze durchführt, vorher gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie auszuprobieren. Der hat seine Erfahrungswerte, der guckt auf die Röntgenbilder, fragt, ist das ein junger, alter Patient, schwer, leicht und ist der 20, will der nochmal, was weiß ich, Marathon laufen oder ist er 70 und es geht nur darum, die Bewegung überhaupt zu ändern. Das sind alles Dinge, das kann er sich vorher überlegen, aber er kann es nicht wirklich gut ausprobieren. Mhm. Also eigentlich baut er es ein und mit seiner Erfahrung funktioniert es ja Gott sei Dank in der Regel, ja, auch. Aber ich sage es jetzt mal so, ohne gegen die Ärzte zu sprechen, da ist sicherlich in vielen Fällen auch noch Raum für Verbesserung, beziehungsweise auch wenn man neue Ideen als Hersteller entwickelt, die müssen ja auch ausprobiert werden. Ja? Und man kann jetzt halt nicht sagen, oh, wir haben eine tolle neue Idee, jetzt lass uns das mal irgendwo einbauen, mhm, und dann gucken wir mal, ob es besser oder schlechter ist. Und das sind Fälle, in denen Simulation eben sehr, sehr gut helfen kann, mhm, vorausgesetzt, sie funktioniert gut genug. Ja, und das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel das Bauteil selbst, das, mhm, Hüftgelenk anschauen, da ist da Stahl drin oder andere Metalle, was auch immer, Titan, da kennt man sich relativ gut aus. Und das kann man auch wirklich sehr, sehr gut machen. Wo es aber eine echte Herausforderung ist und weswegen auch das Thema Forschung und Simulation und Medizintechnik unbedingt zusammengehört, ist die Patientenseite. Mhm. Ja, denn auch also aus einem Röntgenbild oder einem MRT oder CT oder was auch immer, die Struktur dessen, was man dann findet, wirklich genau abzuleiten und dann die passende Simulation zu machen, die die richtigen Materialkonstanten hat, das ist tatsächlich nicht so ganz trivial. Mhm. Das ist schwerer, als wenn man jetzt eben nur, ich sag mal, irgendeinen Stahl hat. Die sind ja alle standardisiert, da gibt es Normen und. Aber wir als Menschen, ja, also wir sind ja in dem Sinne alles andere als normiert. Und das ist eine Stelle, wo, glaube ich, die Simulation durchaus einen wertvollen Beitrag, mhm, leisten.
Also ich fand es ein tolles Beispiel bei unserem Symposium Anfang des Jahres ja auch, wo es um das Knieimplantat ging. Wenn jetzt ein Patient 60, 70 Jahre mit O-Beinen durch die Welt marschiert ist und dann auf einmal durch ein Knieimplantat gezwungen wird, gerade Beine zu haben, dass es dann Probleme an anderer Stelle geben wird, ist einfach vorprogrammiert. Und dass man dann eben durch so eine Simulation zeigen kann, okay, wenn man das Knieimplantat halt einfach doch auch anders einbaut, dass es halt eben doch die O-Beine da bleiben, dass dann aber der Patient viel besser damit zurechtkommt, als wenn dann auf einmal das Bein gerade wäre und dann nachher die Hüfte ein Problem dann bekommt durch die Knieoperation. Und das ist einfach toll, dass man einfach im Vorfeld schauen kann, okay, wie wirkt sich denn das aus, wenn ich so ein Knieimplantat implantiere? Was passiert dann mit dem restlichen Körper? Oder dass dann Rückenschmerzen entstehen oder Ähnliches. Also der Körper ist ja da sehr komplex, muss man wirklich sagen. Und wie du sagst, Andreas, es ist einfach keine Norm und jeder Patient ist anders. Ja. Und wenn man es dann im Vorfeld tatsächlich simulieren oder auch mal durchrechnen kann, zu sagen, okay, wie verhält sich das jetzt mit diesem Patienten und hat dann Erfahrungswerte von vielen Patienten, die da drauf einzahlen und dann hat man die bestmögliche Lösung für den einzelnen Patienten, ist allen geholfen tatsächlich.
Gibt es noch andere Anwendungsfelder in der Medizintechnikbranche?
Also da gibt es bestimmt eine ganze Menge. Ein anderes, was wir auch schon in unseren Workshops, die wir hier mit dem Case for Med gemacht haben, rausgearbeitet haben, ist das Thema Reinigungssimulation. Mhm. Das war auch so ein Fall, wo wir dachten, na gut, Reinigungssimulation, klar, die Sachen müssen sauber werden. Und was ich kannte, war Verschmutzungssimulation bei den Automobilherstellern. Die wollen wissen, ob der Spiegel sauber ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, das, ja, so unterschiedlich wird das ja nicht sein. Mhm. Ja, Pustekuchen, ja, also das ist schon eine ganz andere Sache. Das fängt schon damit an, beim Auto, da ist halt Staub und ein bisschen Dreck drin. Das sind Partikel, die relativ größer sind, aber das sind irgendwie ja, wohl definiert. Wenn ich aber bei OP-Besteck an Verschmutzung denke, da ist Blut dran. Ja, das ist oder andere Gewebe, Flüssigkeiten, die dann vielleicht auch noch angetrocknet sind. Mhm. Ja. Oder es sind ganz, ganz kleine Teile oder Partikel, die kaum zu sehen sind. Und ich will sie ja nicht sozusagen verschmutzen, sondern ich will ja dafür sorgen, dass sie alle wegkommen, dass es hinterher sauber ist. Und das ist ein Punkt, wo man merkt, okay, das ist einfach auch nochmal eine Spur höher. Aber wenn man das gut in den Griff bekommt, hilft man den Entwicklern von solchen Produkten, weil sie nämlich schon von Anfang an ihre ersten Ideen gleich validieren können und sagen, lass uns doch mal eine Simulation drauf laufen. Wenn man das mal aufgesetzt hat, ist das auch wahrscheinlich gar nicht so aufwendig. Und wenn man das was findet, kann man es sofort korrigieren. Da setzt man sich eine halbe Stunde ans CAD-System und dann ist das Ding ein bisschen anders. Und dann probiert man es nochmal und dann sieht man, dass es klappt. Weil schlimm ist, wenn das Produkt quasi zu Ende entwickelt ist und man dann in die physische, in den Test geht und dann rauskommt, hoppla, das funktioniert so gar nicht, weil dann wird es richtig teuer und ich sage mal, das ist für kleine Unternehmen dann schon nochmal eine größere Herausforderung als für große, aber die haben das natürlich auch.
Ja. Also Reinigung ist schon viele, viele Jahre eine Riesenherausforderung in der Medizintechnik durch die vielen verschiedenen Geometrien, Oberflächen, Rauheit und kleine Lumen, lange Lumen auch, wo man dann auch wirklich eine große Herausforderung hat, solche Instrumente tatsächlich auch sauber zu bekommen und dass da eben keine Reste wie Blut oder Gewebe oder Ähnliches einfach da zurückbleiben. Und wenn man das eben schon im Vorfeld simulieren kann, dass ein Bauteil, ein Instrument reinigbar ist, so wie ich es konstruiere, dass man dann einfach nur noch das in die Simulation geben muss, kann sich jedes Unternehmen immense Kosten sparen, dass man da eben wiederum im Nachgang, wenn das Instrument hergestellt ist, dann nochmal Korrekturen konstruieren muss oder Ähnliches und nochmal in den Zyklus zurück muss, sondern man kann gleich checken, ah ja, okay, Instrument ist reinigbar, okay, Haken dran, nächstes.
Es geht auch noch weiter, wenn wir uns zum Beispiel das Thema, wir haben in einem der letzten Workshops Thorax, wenn also eine Herz-OP gemacht wird, wird ja das Brustbein zum Beispiel aufgeschnitten und das muss anschließend natürlich wieder zusammenwachsen, da gibt es so Klammern, die drumherum sind und ich fand das absolut faszinierend. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber man atmet ja irgendwie alle 4 Sekunden, ich glaube 15 Mal im Schnitt pro Minute und da ist natürlich dann Kraft auf dem Brustbein, weil wenn ich kräftig einatme, das ist schon ganz ordentlich. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich nachts schlafe, dann liege ich auf der Seite, dann ist da auch Druck. Das heißt, das ist ein richtig komplexer Zusammenhang. Und da kam dann auch die Idee auf, ob man das nicht auch simulieren könnte. Und das sind dann aber schon wirklich herausfordernde, anspruchsvolle Fragestellungen, weil dann muss man natürlich die Knochenstruktur auch berücksichtigen. Man hat die Wirbel eigentlich, die sind zwar hinten, aber das ist natürlich ein Gesamtsystem. Und das Zusammenspiel mit Lunge, mit Druck drauf oder Sport, ja, was passiert, wenn jemand stürzt, hält das? Also da gibt es unheimlich viele, die auch, also Felder für Simulation, die durchaus auch näher am Menschen sind. Ja? Also es geht nicht nur darum, das Kniegelenk für sich isoliert zu betrachten, sondern auch, wie das insgesamt dann nachher funktioniert.
Sehr spannend.
Also ich finde, Menschen zu simulieren, finde ich mega komplex. Also es wäre wirklich interessant, wenn es dann tatsächlich auch so möglich sein
würde. Das wird lange dauern. Also das ist wirklich, ich würde mal so weit gehen, wir haben ja heute noch gar nicht alles verstanden, wie alles zusammenhängt. Aber vielleicht ist das sowas, wo man gemeinsam wachsen kann, ja, wo auch die Simulation dann dabei im Verständnis helfen kann, was wiederum dann die Simulation verbessert. Und das ist so ein bisschen die Richtung, auf den Weg wollen wir uns schon begeben. Aber man darf da jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie in 3 Jahren dann ein komplexes Menschmodell gibt. Man ist ja auch nicht so, dass wir da bei Null anfangen. Da gibt es ja auch schon viele Dinge. Aber ich halte es für extrem hilfreich und wichtig. Und vor allen Dingen, wenn wir schauen, wenn wir in Richtung individualisierte Medizin gehen, dann werden wir da gar nicht drum herum kommen. Von daher lohnt es sich auch wirklich da, sich jetzt reinzuhängen, reinzuknien.
Also zum Beispiel nochmal zurückkommen auf dieses Thema Reinigungssimulation. Wir hatten ja eben auch in unserem Arbeitskreis CleanMed ja schon einen Prüfkörper entwickeln lassen, wo diese verschiedenen Oberflächen und Geometrien verarbeitet sind, sodass tatsächlich die verschiedenen Hersteller diesen Prüfkörper schon nehmen konnten, um den zu reinigen, ob ihr Reinigungszyklus, so wie Sie es vorgesehen haben, dann tatsächlich funktioniert, dass man den reinigen kann. Und das könnte man ja tatsächlich ja auch schon wiederum übernehmen, zu sagen, okay, das machen wir jetzt virtuell und schauen, wie es da funktioniert und setzen da so ein Simulationsprogramm drauf.
Ja, also durchaus. Also das passt, ja.
Andreas, du hast es vorher schon erwähnt, ihr habt ja ein eigenes Förderprojekt namens Case for Med. Was ist denn das Ziel dieses Förderprojekts und welchen Mehrwert ergibt sich daraus für die teilnehmenden Unternehmen?
Also wir haben ja gerade schon gehört, dass eigentlich die Anwendungsfälle, ich sage jetzt nicht beliebig, aber sehr groß sind und auch beliebig tatsächlich komplex. Ja? Und unsere Erfahrung ist, dass es da wichtig ist, auch mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, das heißt, wenn ich Glück habe, gibt es eine Lösung, die schon verfügbar ist, dann muss ich die einfach anwenden. Aber es gibt halt auch viele Fälle, wo so eine Lösung einfach nicht verfügbar ist. In dem Case for Med steckt auch das Thema Solution, also Solution Engineering drin. Das heißt, wir wollen auf Lösungen hinarbeiten. Und der Hauptzweck des Case for Med ist eigentlich, alle die zusammenzubringen, die man braucht, damit man dort tatsächlich Lösungen findet. Und das sind natürlich zunächst mal die Unternehmen oder auch Institute, Kliniken, die das Problem haben, das gelöst werden soll. Dann braucht man Experten, die das einschätzen können. Dann kann es sein, dass man entweder einen Forscher braucht, weil es was Neues ist und man muss es erforschen. Es kann aber auch sein, dass man schon weiß ungefähr, wie es geht, aber es gibt es noch nicht als Produkt. Dann braucht man jemanden, der da ein Produkt draus machen kann, weil wenn ich es nachher einsetzen will, dann reicht es mir nicht, wenn da irgendwo eine Universität im Hintergrund steht. Ja, dann geht der Doktorand woanders hin und dann fehlt der Support. Nee, also da braucht es auch eine Firma. Und das kann auch so weit gehen, dass zum Beispiel auch Hardwarehersteller, die geeignete Systeme entwickeln, auch mit dabei sind. Und dann kann man je nach Fragestellungen aus diesem Pool die richtigen Leute zusammenbringen. Und dann gibt es verschiedene Varianten. Entweder wenn die Industrie sagt, ja, das ist klasse für uns, wir brauchen das. Wir können uns zum Beispiel zu mehreren die Entwicklungskosten teilen. Oder man stellt einen Förderantrag. Oder es gibt eine andere Art der Kooperation. Also das ist in gewisser Weise offen, eben alles lösungsorientiert. Ja, man hat ein Problem, sucht eine Lösung und dann wollen wir eigentlich alles bieten, was man braucht, um so eine Lösung dann auch zu erarbeiten.
Was da natürlich ein riesiger Vorteil ist, der Andreas bringt ja mega Erfahrung auch in dem Bereich mit dem Automotive-Bereich oder Media-Bereich. Hast du ja genau schon solche Solution-Center aufgebaut, wo wirklich die Wettbewerber miteinander an dem Thema Simulation arbeiten und gearbeitet haben und einfach auch gute Lösungen hervorgebracht haben, wo man im Prinzip in dieser Gemeinschaft, wie wir es ja auch bei Medical Mountains immer versuchen, dass man Lösungen gemeinsam erarbeitet, auch hier angeht und sagt, okay, Simulation ist so ein Riesenthema, so komplex, dass man da wirklich gemeinsam an die Sache rangehen kann, die Erfahrungswerte aus den anderen Branchen nimmt und sagt, okay, jetzt setzen wir das für uns um. Da und da hat es so und so nicht funktioniert, so Lessons Learned mäßig, mhm, und kann das dann in der Medizintechnik direkt richtig umsetzen, dass da einfach auch ein Mehrwert für die Unternehmen auch entsteht.
Genau, also die Idee ist, dass wir so einen Vorsprung eigentlich mitnehmen. Wobei es interessant ist, es gibt auf der methodischen Seite natürlich Erfahrungen, die wir mit einbringen können. Wenn es ans konkrete Doing geht, ist es aber dann doch sehr branchenspezifisch wieder. Das heißt, ganz klar, wenn wir im Automobilbereich, da gibt es die großen Unternehmen, die Riesenunternehmen, die auch, ich sage es jetzt einfach mal, wirklich richtig viel Geld haben. Wenn wir in den Kreativbereich gehen, da sind Künstler, da sind Museen, da sind ja Agenturen, die sind alle deutlich kleiner. Ja? Und da muss man andere Lösungen finden. Ja? Und wenn wir jetzt wieder in die Medizintechnik schauen, das ist vielleicht wieder irgendwo ein bisschen dazwischen. Da gibt es so ein paar größere, ein paar kleinere. Da gibt es viel Kooperation auf der einen Seite, aber manche mögen auch gar nicht miteinander kooperieren. Das sind ja auch Herausforderungen, die wir adressieren. Und da hilft uns dann wieder die Erfahrung. Ich sage mal, wenn man BMW und Daimler an einen Tisch bekommen hat und die kooperieren, dann kann man da schon daraus lernen, dass man das vielleicht im Medizintechnikumfeld auch hinbekommt. Und letztlich ist es ja auch so, wir möchten ja nicht Medizintechnikprodukte in diesem Umfeld, in dem Case-Format entwickeln, sondern wir wollen Werkzeuge bereitstellen, damit die Unternehmen ihre Produkte einfach besser machen können. Und wenn man das mal auf diese Weise betrachtet, dann ist es auch klar, dass eigentlich auch beide Wettbewerber ein Interesse daran haben, bessere Werkzeuge zu haben. Und ich glaube, wir haben heute ja auch alle inzwischen eingesehen, der echte Wettbewerb, der ist nicht in Tuttlingen nebenan, sondern der echte Wettbewerb ist draußen in der Welt. Und wenn wir gemeinsam dafür sorgen können, dass wir bessere Werkzeuge haben, dann hilft uns das gemeinsam nach draußen zu bestehen. Das bedeutet nicht, dass nicht später diese Werkzeuge auch andere, weil das kann auch wieder ein Vorteil sein, wenn man innovative Werkzeuge entwickelt und sie auch in die Welt trägt, kommt ja auch wieder was zurück, was einem auch wieder... Also es ist, letztlich kann man sagen, es ist schon Standortpolitik, aber natürlich mit einem Fokus auf unsere Unternehmen hier im Land.
Mhm. Ja, und ich glaube, da haben wir wirklich auch viele Herausforderungen, wo wir gemeinsam bewältigen können. Wir haben jetzt schon angesprochen, wie komplex der Mensch ist, wie man den simulieren könnte, zumindest ansatzweise an gewissen Stellen anfangen. Was ähnlich komplex ist, ist unser Zulassungssystem. Auch da wäre natürlich das wünschenswert zu sagen, okay, wir lassen den Zulassungsprozess einfach durch so eine Simulation mal durchlaufen, drücken aufs Knöpfchen und wissen, ah ja, okay, wir müssen noch A, B, C liefern und können dann das Produkt wiederum zulassen und haben dann eine relativ gute Sicherheit, auch im Zulassungsprozess durchs nächste Audit durchzukommen, beziehungsweise einfach Fehlerstellen schon im Vorfeld zu detektieren und da einfach auch einen Wettbewerbsvorteil zu haben, bevor ich dann die ganzen Akten manuell mir raussuchen muss und gucken muss, wo muss ich noch was nacharbeiten, sondern wenn man das einfach auch durch so ein Simulationssystem durchlaufen lässt, bekommt vielleicht auch von außen noch Daten zugeliefert, die man eben da dafür braucht und hat dann da einfach auch einen Vorteil daraus. Also das würde ich mir einfach auch für die Zukunft vorstellen, für die Unternehmen, dass die da einfach eine riesen Unterstützung in dem ganzen Regulatorischen auch erfahren und nicht nur für die Produktentwicklung, sondern eben halt nachher dann auch für die Zulassung auch.
Ja. Also da sind wir auch völlig offen und ich sehe das Problem inzwischen auch, dass als ich, bevor wir angefangen haben, da war ja die Sache mit den Brustimplantaten irgendwo, sag mal, ja klar, natürlich müssen die da in Zukunft besser aufpassen, ja. Aber wenn man dann hört, dass dann selbst Teile, die schon, ich weiß nicht, seit 100 Jahren produziert und genutzt werden und funktionieren, auf einmal auch nochmal neu zugelassen werden müssen und die Firma, die dann doch relativ klein ist, vor dem Aufwand dann doch tendenziell zurückschreckt. Wenn wir da mit Simulation helfen können, auch da geht es wiederum, Einblicke zu gewinnen, Kosten zu reduzieren, schneller zu werden, das gehört definitiv dazu. Und das sind auch die Sachen, das macht auch Spaß, wenn man so ein neues Feld sich erschließt, dann entwickeln sich auch neue Ideen. Mhm. Und auch das ist die Idee des Solution Centers, dass man einfach die richtigen Leute zusammenbringt und wenn die dann, manchmal ist es nur so ein, da fällt im Nebensatz, fällt so eine Bemerkung, da sagt er, ah, aber da habe ich schon mal was gehört. Und das ist so die Atmosphäre, die wir da auch schaffen wollen. Und dann ist eben auch, was die Anwendungsbereiche angeht, also wir sind nicht gekommen mit irgendwie ein, zwei Anwendungsbereichen im Hinterkopf, sondern wir haben eine Technologie, von der wir glauben, dass sie hilft. Und gemeinsam eben mit den Unternehmen erarbeiten wir jetzt, wo sie tatsächlich wirklich helfen kann.
Und ich bin mir auch sicher, dass gerade bei uns zum Beispiel unsere MedAlliance ist ja auch so ein Arbeitskreis, wo sich eben nur um diese regulatorischen Herausforderungen auch kümmert, dass wir dann da eben auch sehr viel Input liefern können. Was muss denn die Simulation tatsächlich leisten? Was muss am Ende dabei rumkommen? Welche Hürden gilt es denn zu meistern? Wo gibt es die meisten Probleme? Wo sollten wir vielleicht auch anfangen? Und die MedAlliance BW ist ja auch ein Projekt von Medical Mountains, die genau das gemeinschaftlich angeht. Also sprich, da sitzen schon mal die Experten drin, wo eben sagen können, okay, was sind die größten Hürden in der Zulassung, in diesem Prozess? Und wie könnten wir das eben durch neue Technologien wie eben der Simulation auch tatsächlich auch lösen?
Mhm. Andreas, wenn ich mich jetzt mit Simulation auseinandersetzen möchte, das vielleicht in mein Unternehmen bringen möchte, was muss ich denn tun? Was mache ich als erstes?
In der Regel habe ich als Ausgangspunkt vermutlich eine Fragestellung, die ich lösen möchte. Als erstes muss ich sicherstellen, okay, kann mir Simulation überhaupt helfen? Dafür, wenn ich selber noch keine Ahnung habe, muss ich jemanden fragen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel was wir im Case-Format dann auch machen. Also einfach anfragen. Wir halten Vorträge, wo wir dann auch erzählen, was geht. Dann gibt es einen Anknüpfungspunkt. Wenn man jetzt sagen kann, okay, das lässt sich lösen, dann ist immer die Frage, ist das jetzt eine einmalige Geschichte zum Beispiel? Brauchen wir das nur einmal? Brauchen wir das hin und wieder? Brauchen wir das regelmäßig? Sind wir eine kleine Firma, wo wir sagen, ja, ich kann jetzt niemanden einstellen dafür? Oder sind wir eine große Firma, wo wir sagen, boah, da könnte man ja vielleicht sogar mal eine Abteilung für aufbauen? Ja, das sind also die Spannbreite ist sehr groß. Das heißt, am Anfang muss man erstmal schauen, was für eine Art Simulationsproblem habe ich? Und in der Regel, man verfolgt einen vorsichtigen Ansatz, man probiert es erstmal an einem Beispiel aus, was man kennt. Ja, also wenn man sagt, okay, hier, jetzt gibt es einen Fall, da hatten wir schon mal das Problem. Und dann gibt man es vielleicht an einen Dienstleister oder eben einen Partner aus dem Case-Format und sagt, okay, können wir uns das mal anschauen. Und wenn man dann sieht, oh ja, da kommt dasselbe raus oder mehr oder weniger, dann ist das schon mal ganz gut. Es gibt auch Fälle, wo nicht dasselbe rauskommt. Da kann es sein, dass dann die Methodik vielleicht noch nicht gut ist oder man die Randbedingungen nicht sauber gemacht hat. Oder man hat auch im realen Versuch können auch Dinge schiefgehen. Das kann auch dauern. Also da muss man sich sozusagen Schritt für Schritt rantasten. Und wenn man dann merkt, okay, die Sache funktioniert grundsätzlich, dann kann man den Aufwand entsprechend steigern und muss dann eben je nachdem schauen, wie gesagt, ob man einen geeigneten Mitarbeiter sucht oder einen passenden Dienstleister oder Partner. Aber das geht eigentlich an der Stelle relativ gut. Ja, man kann sich da gut rantasten.
Sehr gut.
Vielmal hat man ja auch so ein bisschen Berührungsängste mit sowas und möchte sich erst ganz langsam auch wirklich rantasten. Dann hat man ja auch Möglichkeiten, gerade bei unseren Veranstaltungen, sich mal solche Themen anzuhören. Wie jetzt Anfang des Jahres hatten wir ein ganz eigenes Symposium, wo es nur um das Thema Simulation ging, wo man eben auch Praxisbeispiele mitbekommt, was geht denn eigentlich heute schon und was soll es in naher Zukunft vielleicht auch geben. Oder auch wiederum das Innovation Forum, wo wir auch das Thema Simulation aufgreifen, wo wir einfach auch mal schauen, okay, wo wird denn an dem Thema auch entwickelt, wo wird geforscht, was für Themen sind denn da tatsächlich ganz aktuell auf dem Tisch und kann man sich da tatsächlich so ein bisschen Impulse holen, Ideen holen, um dann wieder so für das eigene Unternehmen was zu überlegen, okay, wo kann ich denn eigentlich das nutzen, wo kann ich denn da ansetzen und dann kann ich eben zum Andreas gehen und sagen, du Andreas, hilf mir mal, da habe ich ein Problem oder kann nicht sagen, wie ich das anpacken soll und dann könnt ihr da sehr gut weiterhelfen, Andreas.
Genau, also das ist im Prinzip auch die Vorgehensweise Erfolgsgeschichten. Also wenn man andere Nutzer hat, die die Technologie angewendet haben und da hat es funktioniert, das sind die überzeugendsten Beispiele überhaupt. Also wenn ich mich auf die Bühne stelle und erzähle allen, wie toll die Technologie ist, dann sitzen die unten und nicken alle und sagen, ja klar, der muss das ja sagen, der kommt ja aus der Ecke, ja. Aber wenn ich jemanden, das ist das Beste überhaupt, wenn ich einen dieser Nutzer auf die Bühne bringe und der erzählt, was er für ein Problem hatte und unten nicken alle, sagen, ja, das Problem habe ich auch und dann erzählt er ihn und dann hat er, wie er sie mir geholfen und mit der Simulation und wir haben das Problem gelöst. Und dann werden die unten tatsächlich nervös und sagen, oh, das will ich auch. Mhm. Ja, also so funktioniert es tatsächlich am besten. Manche müssen auch die Pioniere sein, ja, die dann sagen, ah, lass uns das ausprobieren. Aber in vielen Fällen gibt es tatsächlich Erfolgsgeschichten, wo man dann sagt, okay, das möchte ich jetzt auch ausprobieren.
Ja, und ein Erfolgsrezept ist ja inzwischen tatsächlich, dass man gemeinsam die Themen angeht, dass ich als Unternehmen da nicht alleine dastehe und sage, okay, ich bin der Einzige, der sich damit beschäftigt, sondern in der Regel findet man ja immer Mitstreiter, die tatsächlich auch sich mit dieser Thematik auseinandersetzen wollen und müssen. Und dann kann man so ein Thema wirklich auch gemeinschaftlich angehen und dann eben auch für alle eine Lösung herbeiführen, ohne dass man sich im Wettbewerb steht, sondern jeder hat seine eigenen Produkte, aber kann eben diese Methodik für sich anwenden.
Ja, genau. Also das war früher manchmal ein bisschen, da war man einfach kritischer, weil man einfach zu viel Angst hatte. Aber so generell merke ich das schon, dass die Firmen auch viel offener sind. Wobei, und das ist auch gut so, sie natürlich im Hinterkopf schon immer haben, also man möchte ja auch nicht zu viel über seine Ideen, weil das sind nachher die Unterscheidungsmerkmale zum Wettbewerber. Also die möchte man natürlich nicht verraten, aber wenn man da offen reingeht und das im Hinterkopf hat, profitieren eigentlich alle davon, ja.
Aber was wir auch gehört haben bei unserem Symposium Daten statt Raten, dass viele Unternehmen noch auf diesen richtigen Zeitpunkt warten. Warum wird es diesen richtigen Zeitpunkt nicht geben, beziehungsweise warum sollten Unternehmen einfach jetzt sagen, okay, wir starten?
Vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen. Wann gehe ich als Unternehmer ein neues Thema an, was ich noch nicht kenne? Ja, wo eine gewisse Unsicherheit dabei ist, lohnt sich das überhaupt? Dafür muss ich einen gewissen Schmerz haben. Mhm. Ja, wenn alles gut läuft, gut, es gibt ein paar, die suchen den Schmerz dann auch selber und sagen, es läuft zwar alles gut, aber ich will vorbereitet sein. Aber es ist ja ganz menschlich, dass man in der Regel dann sagt, oh, wenn es ganz gut läuft, ja, dann gucke ich mal hier und da, aber dann muss ich nicht so viel ändern. Diesen Schmerz spüren aber manche schon. Ich habe die MDA erwähnt und den kontinuierlichen Wettbewerbsdruck, also das Wachstum des Wettbewerbsdrucks gibt es natürlich auch. Das heißt, es gibt schon einen grundsätzlichen Schmerz. Und auf der anderen Seite reden wir auch von einer Technologie, die keine Raketenwissenschaft mehr ist, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt es, wie gesagt, schon eigentlich ziemlich lange. Es gibt verfügbare Werkzeuge, die sind vielleicht noch nicht für die Medizintechnik überall direkt anwendbar, aber in vielen Fällen ist auch das gar kein Problem. Sodass es in umgekehrt formuliert, wenn man da ein bisschen Schmerz hat, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund zu warten. Das ist wie wenn ich Zahnschmerzen habe und ich weiß, da drüben ist ein Zahnarzt, da gehe ich doch auch relativ schnell hin, um das Problem gelöst zu bekommen. Und so würde ich es ein bisschen beschreiben. Und das ist auch individuell vielleicht unterschiedlich. Der eine hat ein bisschen mehr Schmerz, der andere ist einfach noch ein bisschen weniger. Also deswegen muss jeder natürlich letztlich für sich entscheiden. Aber zumindest, ich sag mal, zumindest zu wissen, wo der Zahnarzt ist, ist hilfreich. Weil manchmal kommen einem auch Ideen, wo man sagt, ja stimmt, da könnte ich jetzt auch mal. Mhm. Ja. Und das ist was, wo wir sagen, okay, dafür stehen wir dann auch bereit.
Ja. Man muss ja auch wissen, dass es den Zahnarzt überhaupt gibt. Richtig, also sprich, die Unternehmen haben so viele Themen und Problemstellungen auf dem Tisch, wo sie ja jeden Tag eigentlich geflutet werden. Und dann kommt dann vielleicht auch das Thema Simulation mit auf den Tisch, was man vielleicht schnell auf die Seite schieben würde. Aber durch das, dass man eben Partner vor Ort hat und sagt, okay, da gibt es jemanden, der sich um dieses Thema auch kümmert, kann man ja auch auf kurzem Wege mal sich zu diesem Thema zumindest schlau machen und schauen, okay, welche Chancen stecken da für mich drin.
Ja, genau. Also das ist ja auch der Vorteil eines solchen Netzwerks. Da kann man halt einfach mal reinhorchen. Und wenn das Netzwerk da ist, kriegt man auch sehr schnell eine Antwort. Und wenn die sagt, nee, passt nicht, dann ist auch ehrlich. Aber dann hat man den Kopf auch wieder frei und sagt, okay, in die Richtung brauche ich nicht mehr zu suchen.
Wir haben anfangs ja schon darüber gesprochen, in der Automobilbranche ist Simulation seit Jahren ein fester Bestandteil. Warum noch nicht in der Medizintechnik? Also wir haben es schon angesprochen, vielleicht trägt die EU-MDR auch noch ein bisschen Mitschuld oder wie siehst du das?
Ich muss da jetzt ein bisschen mutmaßen, aber also in der Automobilindustrie sind es tatsächlich Jahrzehnte schon. Mhm. Also in den 80er Jahren haben die schon angefangen, Crash-Simulationen zu machen. Wenn man sich diese Modelle anschaut heute, die damals benutzt haben, da können wir noch nicht mehr erkennen, was für ein Auto das war. Mhm. Ja, das sind einfach nur ein Kasten und ja. Warum haben die damals angefangen? Die hatten den Schmerz. Mhm. Ja? Und der kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass der Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie an der Stelle schon, also nicht, dass er nicht bei den Medizinern auch da ist, aber dort sind es wenige Hersteller. Also wenn man mal guckt auf der Weltebene, wie viele Hersteller da wirklich Autos bauen, ja, 20, 30, 50, aber das ist relativ überschaubar. Und die Medizintechnikbranche ist, glaube ich, da breiter. Da gibt es nicht irgendwie 20 Milliarden schwere Unternehmen, die oben in eng miteinander sich behaken, sondern die Spitze selbst, denke ich mal, wenn man, weiß nicht, ja, Siemens oder General Electric, sind schon eher Ausnahmen. Es gibt auch ein paar größere japanische Konzerne, aber die Struktur ist einfach eine andere. Und wenn das Unternehmen kleiner ist, dann tut es sich eben schon schwerer, eben so eine neue Technologie sich zu erschließen. Weil bei den Großen, als ich diese Bilder gesehen habe von diesen Rechenmodellen von den Crest habe ich den Leuten, die damals zu ihrem Chef gegangen sind, ihm diese Sachen gezeigt haben und dann gesagt haben, damit können wir viel Geld sparen. Die bewundere ich. Die waren richtig mutig. Okay. Weil wenn wir uns das heute angucken, wie will ich denn daraus irgendwas Sinnvolles kriegen? Das sieht aus wie so ein Streichholz, aus Streichhölzern zusammengeklebt. Ja? Das heißt, die Leute haben den Mut gehabt und haben jemanden gefunden, der das unterstützt. Und wenn ihre Firma kleiner ist und ihr Spielraum, auch der finanzielle, um sag mal, Risiken in neue Technologien einzusetzen, ist immer ein Risiko, das ist an der Stelle einfach viel schwieriger. Und dann hatten wir eben ja auch schon festgestellt, dass auch die Komplexität gleichzeitig im Medizintechnikumfeld auch nochmal eine andere ist, ja. Die ist, denke ich, tatsächlich auch ein Stück weit größer. Was mache ich im Automobilbereich? Da werden, ich weiß nicht, wie viele Millionen Golfs gebaut. Natürlich haben die verschiedene Farben und, aber es sind alle Golfs, da ist dasselbe Blech drin. Ja. Ja. Wenn ich Menschen operieren möchte, das ist eine ganz andere Komplexität. Und ich würde auch sagen, dass die Simulationsverfahren, die jetzt in der Automobilindustrie sehr breit ziemlich gut funktionieren, sich auch nicht einfach so auf den Medizintechnikbereich übertragen müssen. In manchen Teilen schon, bei den Kniegelenken, Belastung hatten wir eben schon drüber gesprochen, da geht das schon, aber so wie ich im Knochen bin oder das Gesamtsystem mir anschauen möchte, ist es schon viel, da fällt mir ein gutes Beispiel dafür ein. Du hattest auch eben die Crash-Test-Dummies erwähnt. Früher, ich glaube ganz am Anfang, hatten die da nur so einen Plastikklotz auf den Sitz gesetzt. Ja? Dann haben sie festgestellt, wow, so einfach ist es ja auch nicht. Dann haben sie die Modelle verfeinert und inzwischen haben diese, glaube ich, sogar Rippen, diese Dummies. Also, keine echten, aber man hat so die Struktur so ein bisschen nachgebaut. Und witzigerweise, die Simulation, die man da aus der Crash-Simulation entwickelt hat, die kommen jetzt in die Richtung, die man hier vielleicht auch brauchen könnte. Aber sie sind natürlich bei weitem nicht gut genug, um einem Chirurg eine zuverlässige Input zu geben. Das heißt, also ich denke, die Unterschiede liegen da schon auch bei den Anforderungen, die da gestellt werden. Ja.
Das glaube ich auch, da hast du vollkommen recht, Andreas. Und was dazu noch hinkommt, ist ja, dass Automotive ja schon auch ein B2C-Market ist und wir in der Medizintechnik in einem B2B-Market sind. Also sprich, auch die Entwicklungen von neuen Instrumenten passiert ja meistens immer mit einem Arzt, einem Chirurgen zusammen. Und dann geht man gar nicht her und sagt, könnte das funktionieren, sondern man verlässt sich ja auch auf das Know-how von dem Arzt, der den Input gibt, dass man eben das Instrument so und so braucht. Dann hat man gar nicht diese Notwendigkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal eine Simulation, ob der Crash-Test hinhaut oder eben nicht, sondern man hat ja eben im Prinzip schon einen Profi an der Hand, der dann sagt, so und so muss es sein, damit es eben funktionieren kann. Und da ist auch nochmal ein Riesenunterschied, warum man vielleicht die Simulation noch gar nicht so bei der Medizintechnik findet.
Die Herausforderungen sind einfach andere. Ja? Und ja. Ich meine, es hat auch mit Verantwortung zu tun. Und innovativ ist die Branche ja durchaus. Aber den Weg, den sie beschreiten muss, um innovativ zu sein, der ist schon ein bisschen steiler und schwieriger als er in anderen
Branchen. Auf alle Fälle, ja. Das ist eine gute Beschreibung, ja.
Noch ein kleines Schlusswort. Andreas, was muss denn passieren, dass auch irgendwann in der Medizintechnikbranche flächendeckend Simulation verwendet wird? Richtiger Schmerz?
Also ich will es jetzt nicht übertreiben. Ich glaube, richtiger Schmerz, also ein bisschen Schmerz gehört dazu, vielleicht auch ein ordentlicher Schmerz. Ich glaube aber auch, dass es auf der anderen Seite eine Bringschuld gibt. Also die Simulation, wie wir sie heute haben, die ist schon ganz gut. Da gibt es auch noch viel zu verbessern. Aber insbesondere die Anwendung, wie man es machen kann, was muss ich lernen, was muss ich wissen, um es sinnvoll anwenden zu können, ich glaube, da muss auch noch einiges passieren. Also es muss der Experte, der die Simulationssoftware einsetzt, ja, da müssen einfach die Anforderungen noch, ich sag mal, verträglicher werden. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber es passt dazu mit künstlicher Intelligenz, mit KI, dass solche Dinge auch sich verbessern lassen. Also die Kombination von der Simulation mit einer KI, die einem dann zum Beispiel hilft, auch das richtige Werkzeug einzusetzen, in die richtige Richtung zu gehen. Also da, denke ich, ist noch viel Potenzial.
Yvonne?
Die natürliche Intelligenz kombiniert mit der künstlichen und dann das Ganze simulieren. Ich glaube, dann kommen wir auf einen guten Weg. Und ich möchte da noch unseren Keynoter von vor 2 Jahren zitieren, den Dr. Wallner, ein Zukunftsforscher. Er hat eben auch den Appell geäußert, seien Sie mutig und denken Sie groß. Und genau das sollten eigentlich die Unternehmen nach wie vor tun und auch wirklich mutig sein und auch sich an solche Themen ranwagen.
Ein perfektes Schlusswort. Besser hätte man es nicht abschließen können. Wir sind gespannt, wie Simulation sich auch in unserer Branche durchsetzen wird. Und damit sage ich schon mal herzlichen Dank an meine beiden Studiogäste heute für das interessante Gespräch. Danke, Andreas, dass du den weiten Weg aus Stuttgart bis nach Tuttlingen auf dich genommen
Gerne.
Hast.
Gerne. Ich kenne ihn inzwischen sogar recht gut. Das ist, fährt fast von allein.
Sehr gut. Und auch dir danke, Yvonne, für deine Unterstützung heute.
Ja, danke auch und hat wieder mal richtig Spaß gemacht.
Das finde ich auch. Aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Es fehlen natürlich noch die drei Fragen zum Steckbrief, um unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich stelle euch jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und ihr habt jeweils nur eine Option, die ihr auswählen dürft. Das ist das Fiese an der ganzen Sache. Eis oder Kuchen?
Oh, das fängt ja schon schwierig an. Dann Kuchen.
Ich bin beim Eis.
Monopoly oder Memory?
Monopoly ist geselliger.
Ich bin mit meinen Kindern momentan bei Memory.
Anrufen oder E-Mail schreiben?
Das kommt ganz drauf an, aber anrufen. Eigentlich lieber anrufen, wobei ich viel zu viel E-Mail schreibe. Ja? Aber anrufen ist persönlicher.
Ja, ich habe auch schneller einen Telefonhörer in der Hand.
Sehr gut. Wenigstens eine Übereinstimmung.
Das war ja kein Partnerschaftsfall.
Nein, nein. Wir haben in der letzten Folge auch festgestellt, dass es das erste Mal war, wo es drei Übereinstimmungen gab.
Oh ja.
Okay. Also das ist in 23 Folgen nicht passiert und in der 24. dann.
Das war gut.
Genau, also sehr schön. Ich freue mich immer wieder über die Entscheidungsqualen meiner Studiogäste. Nochmals vielen Dank euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch dir, Julia.
Ja, danke dir.
Und euch da draußen auch wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Monat wieder dabei seid, wenn es heißt MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.